Das ist
Lost on Planet Fashion,
der High Fashion Podcast
mit Nadine
und Alexander.
Hallo.
Hallo.
So schnell gehen 2 Wochen um und jetzt sind wir in der vorletzten Folge vor unserer Sommerpause.
Oh Gott, das kannst du nicht immer so am Anfang raushauen. Da haben die Leute echt schon Angst. Ich habe da schon Angst.
Ich auch ein bisschen. Nee, eigentlich habe ich keine Angst, aber es wird auf jeden Fall komisch sein, aber dann freuen wir uns ja, wenn wir mit geballter Power wiederkommen.
Genau, also ein bisschen Urlaub im Sommer ist für uns halt einfach auch notwendig.
Ja, das heißt, diese Folge und in 2 Wochen die wieder Donnerstag und dann machen wir, ich glaube, 6 Wochen Pause. Aber ihr könnt ja gerne die alten Folgen hören, die ihr noch nicht gehört habt. Und ich denke, ein bisschen was werden wir trotzdem auf Social Media, auf unseren Kanälen Lost on Planet Fashion, auf Instagram und auf TikTok machen.
Na ganz klar, weil zum einen ist im Juni noch die Herren Fashion Week in Paris und die Damen Haute Couture im Juli.
Da haben wir ja genug Material, um unsere Kanäle zu füttern.
Das denke ich auch.
Reviews zu den Shows.
Das stimmt.
Und ich habe immer noch kein Labubu.
Ja, genau, Labubu.
Habt ihr denn das Reel dazu gesehen oder das TikTok? Das sind ja diese kleinen Plüschfiguren, die wie Häschen aussehen, wie bösartige kleine Häschen und die jetzt alle an ihren High-Fashion-Taschen haben.
Häng doch einfach ein Monchichi da dran.
Das ist ja auch das Erlebnis. Du kaufst dir das in einer Blindbox und dann packst du das aus und dann weißt du nicht, was du hast. Und schon das ist ja die pure Freude, weißt du?
Okay, naja, ich bin trotzdem...
Und das sieht ja auch ein bisschen anders aus.
Wenig begeistert davon.
Ja. Würdest du dann, wenn du eine Lady Dior hättest, da ja da ein Labubu dranhängen?
Auf gar keinen Fall.
An keine Tasche. Aber ich wollte nur den Schwenk kriegen zu dem heutigen Folgenthema.
Ach so, heute ist Lady Dior das Thema?
Nein, Dior ist das Thema.
Das stimmt. Das stimmt. Und ich freue mich ganz doll auf diese Folge.
Ich habe darauf gewartet, dass du sagst, dass du dich freust.
Ja? Warum?
Weil du das immer sagst.
Nein, das stimmt nicht. Manchmal sage ich, oh, ich kann damit nichts anfangen.
Einmal würde ich sagen.
Aber diesmal freue ich mich wirklich ganz besonders drauf, weil es zum einen tagesaktuell und es steht schon länger auf der Liste von den Themen, über die wir sprechen wollen. Und es wurde in den letzten Monaten so viel gemutmaßt und darüber sprechen wir heute.
Da freue ich mich auch drauf und dann würde ich sagen, starten wir gleich in die Folge.
Ja. Genau, also ich teaser mal so ein bisschen an, um was geht's. Also wir sprechen über Dior und ich möchte immer, dass wir so ein bisschen auch wissen, warum ist das wichtig und was gibt es so für historische Hintergründe. Und gerade bei dieser großen Marke gibt es echt viel zu entdecken und ganz viele krasse Stories. Ich habe ein paar hübsche Informationen dazu gefunden, die man vielleicht so noch nicht weiß.
Und ich habe ein paar Informationen zu den 3 größten, also nicht richtig großen, sondern zu den begehrtesten, bekanntesten Taschen von Dior.
Darüber freue ich mich auch. Die liebe ich nämlich auch, die Taschen.
Alle 3. Kommen wir später dazu.
Okay. Ich fange mal an. Okay, also. Wir springen in der Zeit etwas nach vorn, und zwar nach Ende des Zweiten Weltkriegs.
Also zurückspringen wir?
Ja, wir springen zurück. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs stand die Modemetropole Paris fast völlig still. Nur noch wenige Modehäuser waren in der Lage, die schwierigen Zeiten zu überstehen und das ohne ihren Ruf zu verlieren. Allen voran die Modeikone Coco Chanel, die vor dem Krieg unantastbar war, verlor durch ihre Bekanntgabe, also durch die Bekanntgabe, dass sie mit den Nazis zusammengearbeitet hat, an Ansehen. Also sie war eigentlich vor dem Weltkrieg eine richtige Ikone sozusagen, aber nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem rauskam, dass sie quasi mit den Nazis kollaboriert hatte und da einige Dinge passiert sind, hat sie quasi am Ansehen verloren und die Pariser vor allem und auch die Modewelt wollte im Grunde genommen für eine gewisse Zeit nichts mehr von ihr wissen. In den Jahren des Krieges aber und vor allem nach dieser Zeit begannen junge Designer, junge Kreative schon daran zu arbeiten, wie könnte eine zeitgenössische Mode aussehen. Und hier steigen wir sozusagen jetzt eigentlich wirklich ein, und zwar in das Jahr 1949. Als ein gar nicht mehr so junger Mann mit noch recht unbekannten Namen, aber viel Talent, sein eigenes Modehaus gründete. Es sollte ein Moment sein, der in die Geschichte eingeht, denn Christian Dior, der schon 1905 in Frankreich geboren wurde und schon sehr, sehr situiert war, also er hat vorher, bevor er Mode gemacht hat, nämlich ein Kunstgeschäft gehabt und er kam aus wohlhabenden Verhältnissen, arbeitete mit seinem Freund Pierre Balmain für ein französisches Modehaus und entwickelte da seinen eigenen Stil.
Für welches Modehaus haben die gearbeitet?
Das habe ich nicht aufgeschrieben. Also ich habe den Namen mir rausgesucht, aber ich habe es nicht aufgeschrieben, weil es wirklich uninteressant ist.
Okay.
Also die waren dann noch verhältnismäßig jung. Also wie ich schon sagte, Christian Dior eigentlich nicht so sehr, aber Pierre Balmain war noch relativ jung. Die waren gut befreundet und haben da eben ihren eigenen Stil entwickelt. Nun setzt er aber alles auf eine Karte und gründet sein eigenes Modehaus mit eigenem Namen. Ein Jahr nach dieser Gründung zeigt er seine erste echte Haute-Couture-Kollektion, seine Version einer modernen Frauenbekleidung, und er hat sofort von Anfang an einen ganz tollen Titel, und zwar den New Look. Und der erobert die Welt. Und zwar sind seine Merkmale betonte Schultern, eine schmale Taille und ein weiter Rock. Ich zeig dir dann nochmal ein Bild des New Looks, des klassischen New Looks. Aber ich sammle mal so diese einzelnen Silhouetten aus dieser Zeit und dann schaust du dir die alle nochmal zusammen an. Insgesamt war dies von Beginn an ein großer Erfolg, vor allem schon in den USA. Wird vor allem Paris da schon sehr wieder entdeckt. Also vor dem Krieg war das schon interessant, aber nach dem Krieg wird diese Lust an der Mode und dass Paris eine besondere Modehauptstadt ist, sozusagen wieder verstärkt. Und viele Amerikanerinnen kommen nach Paris und wollen die exklusiven Roben aus Paris kaufen. Insgesamt, wie ich schon sagte, ist es ein großer Erfolg, aber eine Person hat starke Probleme mit der Arbeit von Dior. Es ist keine geringere als Coco Chanel. Sie sagte zu seinen Entwürfen: Sehen Sie, wie lächerlich diese Frauen sind, die Kleider eines Mannes tragen, der nichts von Frauen versteht, nie eine hatte und davon träumt, eine zu sein.
Wow, es gab richtig Beef, hä?
Richtig Beef.
Wow.
Ja, und das hat sie öffentlich im französischen Fernsehen gesagt. Sie ist ja da schon im höheren Alter, und ihren Unmut darüber, was sie von der aktuellen Mode hält, den hält sie nicht zurück, den lässt sie voll raus.
Oh Gott, okay.
Der Ärger war insbesondere ideologisch geprägt, weil die Grundsätze, mit denen Chanel und Dior sozusagen ihre Kreationen entworfen haben, sind völlig verschieden. Chanel setzt für ihre Mode auf Freiheit und auf Komfort, während Dior eine eher Rückkehr zur femininen Silhouette mit Korsett und der Betonung der weiblichen Form präferiert. Ja, also Chanel ist ja eher geradlinig, die hat ja auch die Jersey und den Tweed, und Dior ist eben ganz anders, der hat eine schmale Taille, und das ist eben vor allem etwas, wofür ja Chanel gekämpft hat, dass man eben nicht mehr in so ein Korsett gepresst wird. Genau, diese unterschiedlichen Ansätze führen zu einer öffentlichen Rivalität zwischen den beiden Designern, wobei Christian Dior sich extrem zurückhält. Also er kommentiert das so gut wie gar nicht. Er, Christian Dior, verband in seinen Entwürfen sehr viele Inspirationen aus Architektur, florale Motive, lebensfrohe Kunst, und er orientiert sich an historischen Epochen. Opulenz und Handwerkskunst werden von Jahr zu Jahr in den Nachkriegsjahren immer stärker. Zu Beginn, vor allem, das sehen wir dann, darfst du dann nochmal den New Look, zeige ich dir ja, sehen, werden vor allem sehr einfache Stoffe benutzt, weil es ist natürlich, die großen Unternehmen, die konnten ja nie große Stoffe, tolle Motive und hochwertige Stoffe in der Kriegszeit produzieren. Das lief ja alles sozusagen gegen Null. Und nach dem Krieg gab es einfach noch keine hochwertigen Stoffe, von daher ist es alles sehr, sehr einfache Materialien. Und dann aber in den Jahren darauf wird es immer mehr. Jetzt zeige ich dir doch mal hier einfach mal die Looks, die ich rausgesucht habe, und die zeigen einen kurzen Abriss darüber, wie er so gearbeitet hat. Der dritte Look ist übrigens der New Look.
Und wir zeigen euch diese Looks auf unseren Social-Media-Kanälen Lost on Planet Fashion auf Instagram und auf TikTok, also schaut sie euch gerne an, denn ich werde sie jetzt versuchen zu beschreiben, und so gut
das
kann ich das nicht
gut.
Immer.
Nein. Doch, das machst du sehr gut.
Okay, der New Look habe ich mir genau so vorgestellt. Einen weißen taillierten Blazer, also vermutlich weiß, das sind nämlich Schwarz-Weiß-Bilder, aber es ist so hell, es wird weiß sein.
Ja, so cremeweiß, ja.
Ja, sehr tailliert und zugeknöpft und wie ein kleines Schößchen, also man erkennt wirklich diese sehr weibliche Silhouette, dazu ein Rock in so Midi-Länge, also über dem Knie, ein bisschen weiter ausgestellt in Schwarz, dann ein Hut, der aussieht wie ein tiefer Teller aus Korb, entschuldige.
Nee, das ist
und
gut.
Schwarze Handschuhe. Dazu helle Pumps. Ja. Die anderen Looks sind Kleider. Links das Kleid ist schon ausgestellter, wahrscheinlich Pailletten. Riesengroße Volants, denke ich. Dann mit Steinen, vermute ich. Also es sieht aus, als wären da kleine Steine drauf, vielleicht Strass oder sowas. Hat bestimmt geglitzert.
Ja.
Das dritte Kleid ist, na gut, das sehe ich jetzt auf dem Bild nicht so gut, aber ich würde sagen, ärmellos, also auch trägerlos. In der Mitte, also in der Taille so zusammengebunden und dann geht es so relativ fließend, doch eher körpernah, würde ich sagen, am Bein entlang. Und ich glaube, sie trägt einen passenden Bolero dazu. Und das rechte Kleid ist auch trägerlos, auch sehr körpernah, relativ schlicht. Es sieht aus, als wäre es aus Satin. Und ich glaube, hinten zusammengebunden, aber ich bin mir auch nicht sicher.
Ja. Ja, ja. Aber wenn du die Silhouette so siehst, wie empfindest du die?
Weiblich, feminin, sehr schön. Rechts ist es ja aber auch schon sehr, also der Look ganz außen, rechts außen, der ist ja schon doch so ein bisschen wie der von Chanel. Also nicht jetzt sehr zusammengeschnürt, oder?
Ja, hat aber schon eine sehr schmale Taille.
Ja.
Und dann, was man jetzt auf dem Bild nicht sieht, da ist im Prinzip so eine Schleife über dem Pups.
Ah ja, also doch. Ja, ich habe gedacht, das sind zusammengebunden.
Ich glaube, das ist auch Roséfarben im Original.
Mhm.
Aber ich suche ja immer so ein bisschen die Originalaufnahmen raus und die sind halt nun mal schwarz-weiß.
Ja, also mir gefallen die alle sehr gut. Sehr feminin, sehr weiblich.
Schön, ne?
Mhm.
Genau. Der Erfolgskurs von Christian Dior geht ungehindert weiter. 1948 eröffnet er seine erste Boutique in New York. Ich habe ja gesagt, die Amerikaner, die stehen schon total drauf. Und im gleichen Jahr kommt ein Parfüm auf den Markt und das ist von seiner Schwester inspiriert. Es nennt sich Miss Dior. Gibt es heute auch noch.
Weißt du, wie der Name zu Miss Dior kam?
Den Namen, also ich weiß, dass es von der Schwester ist und die heißt Catherine.
Ja, aber weißt du, wie der Parfümname
kam? Nein, das weiß ich tatsächlich nicht. Nein, du hast diese wundervolle Information für uns.
Ja, ich habe diese wundervolle Information und zwar habe ich gelesen, ich habe es mir jetzt nicht notiert, aber ich habe gelesen, dass das Parfüm anfangs keinen Namen hatte und es ist richtig, es war nach der Schwester inspiriert und sie kam dann in den Raum, also nachdem das Parfum kreiert worden war und da sagten die auf Französisch, oh, da ist Miss Dior.
Mhm.
Und da meinten sie quasi die Schwester. Und so kam der Name Miss Dior.
Ah, okay. Ah.
Weil sie quasi in das Zimmer kam.
Ja, ja, ja. Die hatten eine sehr enge Verbindung, die beiden Geschwister.
Ja.
Der hat im Prinzip vier Geschwister noch. Aber diese Schwester ist eben ihm sehr, sehr eng und sehr, sehr nah.
Mhm.
1955 ernannte Christian Dior einen jungen Mann zum Assistenten. Weißt du, welche Person das gewesen ist?
Welches Jahr?
1955.
Ich überlege, wer es sein könnte. Ist es Jean-Franco Ferré?
Nein.
Ferré?
Nein.
Aber wer könnte das sein zum Assistenten? So lange her. Gib mir mal einen Tipp.
18 Jahre ist er alt zu dem damaligen Zeitpunkt.
Mhm.
Und er wird ein großer Designer werden.
Ich habe das Gefühl, ich sollte das wissen.
Soll ich es mal verraten?
Bitte verrat's, ja, bitte.
Es ist kein geringerer als Yves Saint Laurent.
Ach, Mann. Ja, okay. Das nervt mich jetzt, dass ich das nicht wusste.
Ist gar nicht schlimm. 1958, nur 3 Jahre später, ist ein Schicksalsjahr für das gesamte Modehaus. Christian Dior erleidet in Italien während eines Kuraufenthalts einen Herzinfarkt und verstirbt.
Wie alt war er da?
Er ist da noch gar nicht so sehr alt. Er ist, glaube ich, 55, 56, ich weiß es nicht.
Ja, hast du nicht gesagt, wann er geboren ist?
Moment, nein, doch, das kriege ich raus. 53 Jahre ist er alt.
Okay.
53 Jahre alt. Zurück bleibt ein aufstrebendes Modehaus ohne echte Führung. Ein talentierter, aber instabiler und später auch drogensüchtiger Yves Saint Laurent darf das Unternehmen noch 2 Jahre weiterführen. Bevor er aber in Algerien in den Krieg eingezogen wird, also Frankreich führt in Algerien einen Krieg und 1960 muss Yves Saint Laurent das Unternehmen verlassen. Zurückbleiben nicht nur das Unternehmen, sondern seine Freunde und Designerkollegen Cristobal Balenciaga, Hubert de Givenchy und Pierre Balmain. Und diese vier mit Christian Dior zusammen bilden sozusagen die Speerspitze der Haute Couture der 50er Jahre. Wie ich schon sagte, Yves Saint Laurent muss in den Algerienkrieg. Er wird eingezogen, er ist ja noch sehr, sehr, sehr jung. Und an seine Stelle kommt ein für mich persönlich noch recht unbekannter Mann, ein Designer, und zwar Marc Bohain. Er verpasst dem eigentlichen New Look eine Auffrischung und er passt diese klassische Silhouette den Zeitgeist an und schafft es sozusagen über die 60er und 70er Jahre die Silhouette weiterzuentwickeln und ab sofort heißt es nicht mehr New Look, sondern Slim Look. Mhm. Also typisch 60er wird die Form etwas geradliniger, die Farben werden natürlich angepasst und insgesamt wird die Form etwas weniger aufwendig. In dieser Zeit. Ich habe jetzt da keine Bilder, weil wir noch ein paar andere Persönlichkeiten besprechen und dann kommen wir im Prinzip nochmal so in dieses ganze Thema mit hinein. Unter seiner Leitung werden aber noch weitere Linien sozusagen, also Kollektionsreihen in das Unternehmen eingeführt und zwar ist das Miss Dior, eine Linie für junge Frauen, Baby Dior für Kinder und 1970 Dior Monsieur für Herren.
Das klingt irgendwie süß. Baby Dior.
Baby Dior? Baby ja. Dior gibt's, glaube ich, noch. Oh. Ist gut, ne? Größerer Sprung. 1984 kauft Bernard Arnault, den kennen wir schon von ein paar anderen Folgen, für einen symbolischen Franc, also damals war noch der Franc, nämlich nur wirklich einen, wie bei uns eine Mark, das sehr angeschlagene und fast runtergekommene Unternehmen. Nach einigen Hin und Her ist es dann tatsächlich erst, das wusste ich gar nicht, 2017 soweit, dass LVMH, das ist quasi jetzt dieser große Luxusgüterkonzern, wo Bernard Arnault der Chef ist, hat dann erst 2017 alle Anteile von Dior. Mhm. Also so lange dauert das. Tatsächlich gab es auch mal, als LVMH gegründet wurde und Dior quasi noch kein Teil war, da wollte Dior LVMH kaufen. Also das gab es auch schon. Alles so ein bisschen verrückt, wie bei VW und Porsche offensichtlich so ein bisschen. 1989 wechselte dann von dir der genannte Gianfranco Ferré in das französische Luxushaus und er ist Italiener und hat vorher ein Architekturstudium in Mailand absolviert und er bekommt diese wichtigste Position sozusagen für dieses Haus und er ist für eine ganz besondere Sache verantwortlich, die ich bis heute immer noch sehr schätze und du wirst mir gleich sagen, welche das ist.
Die Lady Dior.
Richtig.
Soll ich da gleich was zur Lady Dior sagen? Genau, du hast ja schon richtig gesagt, dass die 1995 unter der Leitung von Gianfranco Ferré entworfen wurde, der zu dem Zeitpunkt ja der Chefdesigner war. Und er hat sie aber nicht als Lady Dior lanciert, sondern sie trug einen anderen Namen. Weißt du welchen?
De Reflebeck. Nein, keine Ahnung. Ich weiß es tatsächlich nicht.
Sie hieß, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber Chou Chou.
Ah, ja, das habe ich schon mal.
Das ist französisch und bedeutet so viel wie Liebling.
Ah, ja, das ist auch toll.
Ja, das ist toll. Mhm. Genau, sie wurde von Bernadette Chirac, der damaligen First Lady Frankreichs, als Gastgeschenk für Prinzessin Diana ausgewählt, die gerade zu Besuch bei einer Ausstellung in Paris war. Und das Geschenk war ein voller Erfolg. Diana verliebte sich in die Tasche und sie trug sie fortan regelmäßig in der Öffentlichkeit und machte sie so über Nacht weltberühmt. Dann gab es viele Fotos von ihr mit der Tasche. Sie hatte dann einen Hype. Und dann wurde sie umbenannt in Lady Dior. Halt in Anlehnung an oder in Anspielung auf ihren offiziellen Titel Lady Diana. Da habe ich ein Zitat für dich.
Oh.
Aus der offiziellen Pressemitteilung von 1996.
Oh.
We named the bag Lady Dior in tribute to Lady Diana and the elegance she embodied. She made it iconic simply by carrying it.
Oh, toll, oder?
Ja.
Ja. Die hat ja dieses wunderschön eingesteppte Gittermuster.
Genau.
Und ihre einfache Form.
Jetzt wollte ich sowieso was dazu sagen, wie sie aussieht. Sie hat eine klassische, fast architektonische Designelemente. Viele davon sind eine Hommage an Christian Dior selbst. Sie hat nämlich eine steife, strukturierte Silhouette mit zwei kurzen Henkeln, keine weiche Hoboform, sondern ein fester, skulpturaler Aufbau. Sie ist typischerweise gefertigt aus hochwertigem Lammleder mit dem typischen Canard-Steppmuster, einem geometrischen Muster, das erinnert an was? Weißt du, an was das Muster erinnert?
Ja, und zwar kommt das so Stühle, die französischen Tournee-Stühle, die haben eine Gitterstruktur als Muster. Du zeigst mir gerade ein Bild. Genau, und dieses Gittermuster ist das sozusagen, weil das eigentlich ja immer nur in Gradlinigkeiten ist, also horizontalen, vertikalen und diagonalen Linien sind. Und dabei entsteht aber, weil die sich an den Kreuzungen, dieses Lochmuster und das wirkt wiederum rund. Ja. Das ist der Witz dahinter.
Genau, und das hat nämlich Christian Dior bei seinen ersten Modenschauen für die Gäste verwendet.
Mm.
Wir haben ein Bild von diesen Stühlen auch auf Social Media für euch hochgeladen. Dann hat die Tasche einen Anhänger, nämlich die Metallbuchstaben D, I, O und R.
Was bedeutet das?
Weil die hat sich kurz gestockt und wollte dir darauf antworten. Keine Ahnung. Hinterlasst uns mal einen Kommentar, was das bedeuten könnte. Genau, und die sind jedenfalls...
Aber die, man muss sich so in diese Reihenfolge...
Wäre gut.
Nicht O, R, I, D oder so.
Nee, wäre gut. Okay. D, I, O, R. Genau, das sind jedenfalls ein Glücksbringer. Was auch eine Hommage an Dior ist, also an Christian Dior, weil er nämlich sehr, sehr abergläubig war. Wusstest du das?
Nein, das wusste ich nicht.
Wirklich nicht?
Nein.
Gut,
dann... Das wusste ich auch nicht.
Dann sage ich kurz was dazu. Er war sehr abergläubisch. Er hatte als junger Mann eine Sternschnuppe gesehen und angeblich war das für ihn das Zeichen, dass er Modedesigner werden soll.
Oh.
Er hat auch gern mal Wahrsagerinnen befragt vor Modenschauen.
Das stimmt, das habe ich schon mal gehört. Ja, das habe ich schon mal gehört.
Und jede Kollektion enthielt eine Maiglöckchen-Stickerei, was seine Glücksblume war.
Ach, eine Maiglöckchen.
Ja. Mhm. Also wirklich sehr, sehr abergläubisch. Und er glaubte tatsächlich so dran, dass er manchmal die Kollektionstermine nach astrologischen Kalendern legte.
Das ist ja irre.
Hm. Das bloß jetzt kurz so als kleiner Zwischenstopp, wo es jetzt weitergeht mit der Lady Dior.
Ja.
Genau, wie ich schon sagte, Diana trug die Tasche halt bei zahlreichen Anlässen, oft auch zu klassischen Kostümen oder schlichten Kleidern, was der Tasche sozusagen ermöglichte, das Outfit zu krönen. Die Lady Dior wurde im Laufe der Jahre in verschiedenen Größen angeboten. Sie gibt es in Mini, Small, Medium. Das war übrigens die klassische Diana-Größe und die ich selber sehr gern hätte.
Mhm.
Und Large. Und halt auch in diversen Materialien wie Lackleder, Samt, Denim oder exotische Lederarten, aber auch künstlerisch verzierte Limited Editions, die besonders beliebt bei Sammlerinnen und Sammlern sind. Und ich habe dir mal Bilder mitgebracht von 2 Limited Editions. Von der Lady Dior.
Also wir haben ja schon in verschiedenen Geschäften immer wieder mal diese künstlerisch gestalteten Taschen gesehen, also die Lady Dior. Und manchmal sind sie dann doch schon weiter weg von schön.
Ja, diese hier ist von dem Künstler Song Dong. Kennst du ihn?
Nein, tut mir leid. Das sieht aus wie KI generiert irgendwie, aber witzig. Hat nichts mehr mit der eigentlichen Steppung zu tun. Gut. Es ist die klassische Form, die Henkel sind quasi auch noch die wie original, die sind ja so steif und fest eher. Aber ansonsten sieht es so aus wie, boah, gut, wie so aneinandergereihte Bilderrahmen in unterschiedlichen Größen und Farben und alles so kubistisch zusammengesetzt. Okay, gefällt mir nicht. Tut mir leid, ich bin raus, ich möchte sie nicht haben.
Die muss dir auch nicht gefallen.
Ja, schaut sie euch an bei Lost on Planet Fashion, bei Instagram und bei TikTok.
So, die zweite ist von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Michaelene Thomas oder Thomas.
Ja, also so stelle ich es mir vor, wenn ein Künstler sich an ihr vertut. Es ist auch schwer, dieser Tasche noch was hinzuzufügen oder sie irgendwie nochmal zu verändern, weil sie einfach schon so gut ist. Es sieht aus wie ein Quilt, wie diese amerikanischen Patchwork-Arbeiten. Da ist eine große schwarze Blume und verschiedene Musterungen und sicherlich ist das alles eingesteppt und Pailletten sind da drauf und Steinchen. Ja, gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Tut mir leid, auch die kaufe ich nicht. Nein, danke.
Und in der letzten Folge von Hermes hat mir ja auch die in dem Krokodilleder, in dem also in diesem sehr teuren Krokodilleder.
Ja, ja. Und jetzt fragst du mir, was die teuerste ist. Das ist die teuerste.
Nein, das ist auf jeden Fall eine aus dem Krokodilleder. Ich weiß nicht, also es wird jetzt nicht dasselbe
sein. Stimmt, das sieht sehr ähnlich aus. Also Krokodilleder.
Genau, die ist sehr, sehr selten und ja, kannst gerne mal den Preis schätzen. Hier muss ich aber dazu sagen, hier sind keine Diamanten drauf.
Okay.
Es gibt aber angeblich eine mit.
Bestimmt.
Auch aus diesem Himalaya-Krokodilleder mit echten Diamanten und 18K Gold-Hardware. Habe ich aber jetzt nicht gefunden. Das ist angeblich auch ein sehr streng limitiertes Sammlerstück bzw. Unikat, welches nicht öffentlich erhältlich ist. Das wäre 120.000 bis 180.000. Das ist jetzt aber, was du siehst und was wir auf unserem Kanal haben.
Okay, 55.000 schätze ich mal. Ich beschreibe die jetzt mal ganz kurz. Also die hat diese Steppung nicht und die ist hell weiß bis grau. An den Rändern quasi außen ist sie grau und in der Mitte ist sie weiß. Fällt mir überhaupt nicht.
Aber sie hat ja diese Krokodil, typische Krokodil-Ledernarbe.
Ja, gefällt mir trotzdem überhaupt nicht. Und ich finde es, wie gesagt, hatten wir es ja auch schon in der Hannes-Folge ausgesprochen darüber. Ist es, nochmal so eine Frage, ist das ein aktuelles Modell? Sie wirkt so 90er.
Nee, ich glaube, sie ist nicht aktuell. Nee.
Ja, das sieht man nämlich, glaube ich, an dem R von dem Anhänger. Ich glaube, die sind jetzt nur noch kleine Buchstaben.
Hm. Die ist übrigens 30.000 bis 35.000.
Ach so, okay, gut, dann
hast du etwas überschätzt. Ja. Okay. Ansonsten geht die Mikro aktuell bei 3.500 Euro los. Die Mini ist zwischen 4.800 und 6.000. Die Medium zwischen 5.200 und 6.500. Und die Large ist zwischen 5.500 und 7.000 Euro.
Ja, gut, recht. Kann man so.
Also.
Mit einem Weihnachtsbonus vielleicht.
Lady Dior Art ist eine jährlich erschienene Edition, bei der internationale Künstler halt die Tasche als Leinwand nutzen. Und da hast du quasi die beiden, die ich dir gezeigt habe, gehören dazu. Also das gibt's quasi jährlich. Und auch nach Dianas Tod blieb die Tasche in Modekreisen relevant. Besonders halt auch unter Stars. Rihanna hat sie getragen, Natalie Portman. Und Blackpink's Jisoo, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist Markenbotschafterin von Dior.
Ja, stimmt.
Genau, seit 2019. Stimmt. Und sie trägt die Tasche damit halt auch.
Franz, wenn man zu einem der größeren, wohlhabenden Luxusunternehmen aus Frankreich zählen will, dann hat man jemanden von Blackpink auf jeden Fall als Ambassador.
Genau, ich habe auch ein Bild, was ihr euch anschauen könnt, in unserer Galerie von ihr mit einer Lady Dior
Tasche. Die ist wiederum schön, also die Tasche.
Ja.
Ja, kleine Anhängerchen dran, hübsch, 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 hübsch.
Eine Lady Dior in der Haute Couture-Ausführung braucht über 140 Einzelteile und wird von mehreren Kunsthandwerkern in bis zu 8 Stunden Handarbeit zusammengesetzt.
Da würde ich gerne mal, einen Kurs machen wollen, um das zu erlernen.
Das wäre schön, da könntest du mir die nämlich machen.
Ja, da hätte ich Bock drauf. Ich würde mal weitermachen.
Bitte tu das.
Mit unserem historischen Abriss.
Bitte tu das.
Und jetzt reisen wir richtig ab, und zwar ins Jahr 1996. Da beginnt die wohl glamouröseste und pompöseste Phase für das Unternehmen. Das britische Nachwuchstalent John Galliano wird als Kreativdirektor bestimmt. Eine Wahnsinnszeit für Dior, die 2011 im Chaos endet. Bis heute ist dies der größte Modeskandal überhaupt. Nach schweren Schicksalsschlägen, völligem Ausgebranntsein und einem exzessiven Drogen- und Alkoholkonsum verliert John Galliano seine Position, weil er in einem Pariser Café vor laufender Handykamera antisemitische Aussagen getätigt hat. Da verliert er relativ schnell, also ich weiß es damals noch ganz genau, konnte man quasi täglich mitverfolgen, es hat nur 3-4 Tage gedauert, dann hat er alles verloren. Er hat ja auch, also John Galliano, sein eigenes Modelabel gehabt, aus dieser Familie LVMH auch war das. John Galliano, da hat er seine Position verloren und natürlich auch bei Dior, das ging relativ schnell. Ja, nach vielen, vielen Jahren und nach einigen Bußetunen und Dokumentationen und Büchern kam er ja dann zu Maison Margiela vor ein paar Jahren zurück und hat da ja quasi Anfang, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres bekannt gegeben, dass er seine Position bei Margiela aufgibt und seitdem hieß es ja immer, er kommt zurück zu Dior. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Offensichtlich könnte das nicht mehr passieren. Ich möchte dir etwas zeigen. Ich habe hier 4 Aufnahmen von seiner letzten Kollektion und die möchte ich dir gern zeigen.
Mhm. Okay, ich würde sagen, ich fange links an, aber ich sehe die Dame leider nicht. Sie trägt auf jeden Fall ein rot-schwarzes Gewand.
Ja, die Roben sind relativ groß, deswegen passen sie gar nicht alle so auf einen Slide.
Okay, auf jeden Fall ist es wahrscheinlich entweder ist es ein Farbverlauf oder ist es ein rotes Oberteil und ein schwarzer Rock. Das zweite Outfit ist auf jeden Fall eine rote Jacke mit einem sehr ausladenden Kragen, aber eher so, das wie kapuzenartig aussieht. Und dann erkennt man einen Rock aus wie mehreren Schichten in verschiedenen Rottönen. Also wirklich von einem leuchtenden Rot zu einem sehr dunklen Rot, was schon fast dunkelbraun ist. Dann der dritte Look ist eine graue Jacke mit einem weißen Taillengürtel und einem pinken Rock, der kurz bis übers Knie geht. Der Rock ist schon eher sehr körpernah, also fast bleistiftmäßig, aber jetzt nicht super eng. Und dann der vierte Look ist ein ärmloses Kleid in Blautönen mit Federn und wie Chiffon. Und es ist auch, ich glaube, es sieht ein bisschen Fokuhila-mäßig aus. Also als vorne geht es, glaube ich, nur bis zum Knie und hinten ist es lang, wenn ich es richtig erkennen kann. Und das letzte Model trägt eine Maske über den Augen und der Stirn.
Gefällt, gefällt nicht?
Ah, ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Da haben mich die Looks von dem früheren Dior etwas mehr angesprochen.
Es ist quasi auch sein Abgesang, auch wenn er das nicht zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Auch er war auf dieser Show ja extrem zugedröhnt, muss man einfach so sagen. Das weiß man auch mittlerweile ja schon ziemlich genau. Er ist ja auch am Ende der Shows immer rausgekommen und sah anders exzentrisch aus. Mhm. Hatte ganz verrückte Kostüme an. Er hat sich selber auch schon als Napoleon gezeigt und als Pirat. Und hat da ganz unterschiedliche Charaktere eingenommen. Also das war schon ziemlich irre. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, der zweite Look, den du ja quasi beschrieben hast, den mochte ich damals schon extrem.
Das ist auch der schönste von den vier, finde ich.
Ja, von der Form finde ich den. Und auch technisch ist der wirklich ganz raffiniert, denn das sind ganz viele unterschiedliche Schichten Tüll, hauchdünner Tüll in verschiedenen Farben. Also das sind hunderte Stoffbahnen drin und die liegen übereinander. Und dieser Farbverlauf, dieser Farbeffekt kommt daher, weil diese Stoffe übereinander gelagert sind. Mhm. Gibt es ein hübsches Video bei YouTube, kann man sich mal angucken, wie das gemacht wird. War ich damals hin und weg und dachte, sowas will ich auch machen.
Da würde ich jetzt gleich eigentlich mal reingrätschen wollen und zur Saddleback kommen, weil das ja auch eine sehr, sehr relevante und bekannte Tasche ist und sie ja von John Galliano 1999 entworfen wurde.
Stimmt, ja.
Also er war ja für seine theatralischen und oft provokanten und historisch inspirierenden Entwürfe bekannt und das spiegelt sich auch in der Tasche wider. Die Form erinnert halt an einen Reitsattel, deshalb auch Saddleback, mit einer sehr stark geschwungenen Klappe und einem asymmetrischen Körper und einem kurzen Henkel. Die Anspielung auf den Pferdsport ist kein Zufall, denn John Galliano ließ sich auch oft von Reiteruniformen und Western-Ästhetik inspirieren. Die Tasche wurde ursprünglich als Teil der früher Sommerkollektion 2000 präsentiert. Und das war ja das Jahrzehnt, wo es so mit Y2K-Mode losging und Logos und Statement-Pieces und so weiter. Und da passte die natürlich perfekt, weil die begann ja auch so mit dem Logos mit diesem Logomuster auf der Tasche.
Okay. Also da, wo immer dann Dior sozusagen als Name auftaucht in dem Textil. Mhm.
Genau, ich habe hier ein Bild davon.
Ah ja.
Das ist genau das, ne?
Ja.
Also der Körper der Tasche schmiegt sich so an der Hüfte lang. Die Klappe erinnert halt an den Reitsattel. Kurzer Trageriemen, da wurde sie nicht crossbody konzipiert, sondern so, dass man sie halt unter der Achsel trägt. Dann das metallene D als Hängeteil vorne an der Klappe. Und die weiteren Buchstaben, das I, O und R, schon wieder diese vier Buchstaben,
mein Gott,
die wurden am Griff als Anhänger, ähnlich wie bei Lady Dior inszeniert, aber halt rebellischer. Mhm. Genau, früher in den Varianten, wie gesagt, gab es das Oblique Canvas, also dieses vollflächige Logomuster und das wurde ja von Marc Bohan 1967 entworfen. Die Saddleback wurde in den 2000ern zu einer richtigen It-Bag. Man hat sie überall gesehen, bei Paris Hilton, bei Beyoncé und natürlich auch bei Carrie Bradshaw in Sex and the City. Und da nicht nur an einer Stelle, sondern an mehreren. Guck mal, ich habe ein Bild, wo sie die trägt.
Ja, hier in so einer Tuchoptik. Ja,
die gab's,
wie jung sie hier noch ist.
Ja, die gab es in diversen Ausführungen, genau. Aber in den späten 2000ern verschwand die Tasche fast vollständig. Kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, ne? Aber da war sie wirklich fast weg. Der Hype war vorbei. Der Logo-Overload, der war verpönt. Keiner wollte ihn mehr sehen. Aber 2018 holte sie Maria Grazia Chiori zurück, zu der du dann bestimmt noch was sagst. Deshalb überspringe ich jetzt diesen Namen. Aber sie sagte trotzdem, das möchte ich sagen, weil es einfach zur Saddleback dazugehört, sagte sie in einem Interview, ich liebe es, Objekte wiederzubeleben, die mit starken Erinnerungen verbunden sind. Und damit hat sie einen Riesenerfolg gelandet. Die neu interpretierte Version wurde sofort zum Hit. Sie wurde auch getragen von diversen Stars wie Rihanna, Bella Hadid, Kendall Jenner und natürlich Blackpink's Jisoo. Genau, sie hatte aber moderne Materialien und Tragetechniken hinzugefügt. Nämlich, sie hatte einen längeren Riemen, damit man sie auch Crossbody tragen kann. Neutralere Farben, auch in Wildleder mit Lederprägung und hatte auch Kollaborationen. Die neue Generation liebt aber trotzdem die Vintage Saddlebags von Galliano. Man bekommt die auf dem Resale-Markt teilweise noch vierstellige Beträge dafür, je nach Zustand und Seltenheit. Und Kim Jones hat sie auch dem Dior Man Cosmos hinzugefügt. Der hatte eine eigene Saddleback-Interpretation entworfen, aber auch zum Beispiel eine mit Dior und Remova in Aluminium. Ich möchte dir jetzt eine zeigen, die jetzt bald rauskommen wird.
Mm.
Eine Männer-Dior-Saddleback, einfach weil ich das Design ziemlich cool fand.
Ah ja. Ja, die ist auch sehr schön in beige. Und die hat dieses größere eingesteppte Dior, den größeren eingesteppten Dior-Schriftzug in sehr, sehr groß in weiß. Und das Interessante ist ja, dass sie diesen besonderen Clips hat, diesen Verschlussclips. Das ist ja keine Dior-Erfindung im Übrigen. Den haben sie sich abgeguckt, beziehungsweise auch aus einer Kooperation geholt. Sehr interessant von Elix. Und das ist ja ein Label von Matthew Williams.
Mhm.
Ja, ganz spannend. Da gab es diese Kooperation und die haben den Dior den einfach gesagt, jetzt gehört es auch zu uns.
Hm. Wenn du die Tasche von John Galliano, die Saddleback von John Galliano, kaufen möchtest, dann musst du schon noch 1.500 bis 3.000 Euro hinblättern, besonders wenn es sich um seltene Farben oder ausgefallene Prints oder Limited Editions handelt. Und was noch interessant ist, ist, dass die Saddleback eine der am häufigsten gefälschten Taschen war, der 2000er, besonders auf Märkten in Italien, Asien und auch halt bei eBay. Das Witzige ist, viele Fakes hatten das D des Dior-Anhängers falsch rum angebracht oder OIR statt Dior halt als Anhänger dran.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und man sieht sie auch wirklich als Fake immer noch sehr, sehr, sehr oft.
Ja,
finde ich.
Absolut. Das war erstmal das zur Dior Saddleback. Die bekommst du übrigens ab, also es gibt eine Mini-Version davon, die bekommst du ab 2.500 Euro. Dann eine mit Schulterriemen, aber die ist wirklich sehr, sehr klein, ist ab 3.000 und die klassische ist so ab 3.900 beziehungsweise 4.800, je nachdem, welche du möchtest.
Aktuell möchte ich keine.
Keine davon.
Aber die neue sah ganz hübsch aus.
Ich wollte jahrelang unbedingt eine Saddleback. Unbedingt. Wirklich viele Jahre. Also seit der John Galliano-Zeit wollte ich schon ganz, ganz lange eine Saddleback und habe nie eine bekommen. Bis aktuell nicht. Außer du zauberst jetzt hier eine hervor.
Nein, tut mir leid.
Ja, schade. Okay, jetzt hätte ich tatsächlich lieber die Lady Dior als die Saddleback.
Ja.
Weil mich stört auch, und das sieht man ja auch immer noch häufig, dass die aktuell immer noch sehr viel gefaked wird oder wieder gefaked wird.
Ja,
mit der Wiederbelebung dieser Tasche
kamen
auch die Fakes zurück und das nervt mich ein bisschen. Also mich nervt das wirklich sehr, dass diese gehypten Taschen dann ständig gefaked werden und man die dann überall sieht und drei Viertel sind dann halt nicht original. Das finde ich irgendwie doof. Oder dann halt in so günstigen Varianten, wo man quasi sieht, dass es nur eine Replika ist, gefällt mir nicht so.
Ja, kein Herz für Fakes.
Nee, kein Herz für Fakes.
Ich würde jetzt mal weitermachen.
Bitte.
Wie ich vorhin schon sagte, 2011 endet vorerst die Karriere für John Galliano. Ein Jahr später beginnt aber eine andere. In Wirklichkeit beginnt sie nicht, es geht nur weiter. Und zwar 2012 wird der belgische Anti-Fashion-Designer und Minimalist Raf Simons für den Posten bestimmt. Vorher hatte er seinen Namen gemacht mit seinem eigenen Herrenmodenlabel und er war unter anderem tätig bei Jill Sander und Calvin Klein. Auch seine Nominierung wurde skeptisch betrachtet. Rund um seinen Start bei Dior gab es viele schlechte Aussagen, viele Gerüchte und viele Kommentare darüber, dass er gehasst wird von den Mitarbeitern bei Dior, dass die Modekritiker haben gesagt, das ist Verrat an dem Genre Anti-Fashion und das hat es vorher sozusagen auch noch nicht gegeben, dass ein Anti-Fashion-Designer zu einem Haute-Couture-Label geht und dort eine Kollektion entwirft. Das gab es, wie gesagt, zu dem damaligen Zeitpunkt nicht. Er hat nur 6 Wochen Zeit, um sich einzuarbeiten und er bringt jemanden mit und zwar Peter Mulier ist sein Assistent damals und der ist jetzt aktueller Chefdesigner bei Elaya.
Mhm.
Das ist auch ganz spannend.
Mhm.
Und wenn man sich für diese Phase, vor allem für diesen Start, sehr interessiert, kann ich empfehlen die Dokumentation Dior and I. Die ist sehr, sehr schön und da sieht man auch, wie schwer Raf Simons es hat, in dieser Anfangszeit diese Kollektion auf die Beine zu stellen. Und ich muss sagen, es ist ganz persönlich meine Lieblingskollektion.
Da hast du bestimmt wieder ein Bild für mich.
Ich habe Bilder für dich, genau, und für euch.
So, okay, der erste Look sieht auf jeden Fall schon ganz anders aus als die John Galliano-Sachen, die du mir vorhin gezeigt hast. Der erste Look ist eine schwarze Hose aus Stoff, jetzt nicht weit geschnitten, geht bis zum Knöchel, aber auch jetzt keine richtige Skinny-Hose, aber schon eher eng am Bein. Und dann ein trägerloses Schößchen-Top, wobei das Schößchen schon sehr weit nach außen geht. Wobei, wir haben es auch schon weiter gesehen, aber es ist trotzdem schon relativ weit. Und vorne geht der Ausschnitt quasi nicht gerade, sondern hat noch eine kleine Ecke. Wie ein halbes, wie die Hälfte von einem Stoppschild. Nee, wie die Hälfte von einem Sechseck.
Okay, ja, mach mal alle geometrischen Formen durch.
Nein, wie die Hälfte von einem Sechseck.
Das Was, ein Sechseck?
Von einem Sechseck. Von einem Sechseck. Das zweite Outfit ist ein Kleid. Auch trägerlos. Der Stoff ist sehr, sehr interessant. Es ist ein quietschiges Grün, ein Limettengrün.
Macht immer eine Schlangefigur.
Ich wusste es. Und so mit schwarzen, also so mit schwarz bemustert in Linien. Fast wie Batik. Obwohl es nicht ganz Batik ist, aber es sieht interessant aus.
Oh, da möchte ich gern was dazu sagen.
Bitte sag's.
Und zwar ist das ein Kettdruckverfahren.
Es ist übrigens ein Kettdruckverfahren.
Ja, das ist wirklich was ganz Besonderes. Christian Dior war ja Liebhaber von Blumen. Ja, er liebte Gärten und Blumen und florale Motive. Und dieses Motiv, was du siehst, ist aus der Inspiration eines Kunstwerks, eines Künstlers, was Raf Simons in einer Galerie gesehen hat. Und da er von Belgien immer nach Paris mit dem Zug gefahren ist und mit Autos, ist er an Feldern vorbeigefahren. Und diese rauschende Geschwindigkeit der Farben hat ihn dieses Bild erzeugt in seinem Kopf. Und da hat er sich gewünscht, er möchte es gerne auf eine sehr hochwertige und Handwerkstechnik, also nicht nur Digitaldruck, sondern eine außerordentliche Handwerkstechnik sozusagen, das übertragen, wie das in der Haute Couture wichtig ist. Und da hat er ein Unternehmen gefragt und die haben dieses Kettverfahren vorgeschlagen. Das heißt, ein Textil hat einen horizontalen Faden und einen vertikalen Faden. Der eine ist Kette und der andere ist Schuss. Und dabei wird nur der vertikale Faden bedruckt mit der Farbe und nicht der horizontale und dann wird erst gewebt und dabei verschwimmt diese Färbung sozusagen, das Motiv kriegt so eine Dimensionalität und das ist extrem technisch aufwendig, ist ein altes Verfahren, ganz wunderschöne Stoffe kann man damit machen, extrem teuer und ich liebe es, dass er diese Handwerkstechnik da gemacht hat.
Ja, es sieht sehr schön aus. Das dritte Kleid sieht genauso aus wie das zweite, bloß in Rot. Wahrscheinlich auch mit diesem Verfahren.
Ja, genau.
Aber das Muster sieht ganz anders aus.
Ja.
Ja, also es ist so rot, grau, ein bisschen weiß, dann bis ins Schwarz, also sehr interessant. Und der dritte Look ist wieder eine schwarze, schlichte Anzugshose, ähnlich wie Nummer 1. Und dann dazu ein trägerloses Top in Silber, Dunkelrot, Schwarz, beziehungsweise bräunlich und Blau. Keine Ahnung, aus was für Material das ist, aber es scheint zu glitzern.
Und da liegt doch schon erstmal die große Revolution. Er zeigt hier eine Hose.
Ich muss sagen, diese Looks sprechen mich alle extrem an. Den linken mit dem Schößchen-Oberteil, der ganz in Schwarz, den würde ich genauso tragen. Und auch die beiden Kleider in der Mitte, die finde ich richtig schön, die würde ich auch genauso tragen. Und wenn ich jetzt das Bild sehe, weißt du, was mir da einfällt? Dass wir ja in Paris waren, in der Dior-Ausstellung.
Ja.
Sehr schön. Falls ihr mal in Paris seid, schaut euch das unbedingt an. Für jeden, der Mode interessiert ist oder jede, die Mode interessiert ist, ist das auf jeden Fall ein Besuch wert. Das war richtig, richtig toll da. Und ich habe richtig Lust, wenn wir dieses Jahr wieder in Paris sind, da nochmal hinzugehen.
Ich weiß leider gerade gar nicht, ob sie geöffnet ist.
Was?
Ja, also damals dort waren, war das, glaube ich, da gab es ein Event oder da gab es ein Jubiläum oder sowas, wo die aufgemacht haben. Ich
weißt,
bin mir unsicher.
Gibt's nicht mehr?
Naja, ich weiß nicht, aber ob das wirklich eine hundertprozentige Dauerausstellung ist. Also da nochmal, müssen wir uns nochmal umschauen, ob es das so ist. Aber ihr, wenn ihr dahin wollt, es lohnt sich wirklich. Es ist ein Traum für
wenn sie noch,
alle, die
okay,
Mode
wenn sie noch geöffnet hat, dann solltet ihr hingehen.
Genau.
Und wenn nicht, tut's mir leid, dass ich das so angekündigt habe.
Auch da würde ich nochmal meine Empfehlung aussprechen. Schaut euch die Show an. Bei YouTube findet ihr die. Das Besondere auch da, das war in einem Pariser Stadtpalais. Und alle Räume waren komplett die Wände mit Blumen ausgestattet.
Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
Und die Räume waren, einer war komplett in weiß mit Orchideen, einer war in blau, einer war in dreifarbig.
Ich habe mir aufgeschrieben, bei seiner ersten Dior-Kollektion 2012 ließ er ganze Wände mit frischen Blumen auskleiden.
Ja.
Es waren über 1 Million Blüten.
Ja, ist einfach ein Traum. Und das sieht man auch nochmal, wie es gemacht wird, sieht man auch nochmal in dieser Doku Dior and I. Seine Arbeit bei Dior war nicht nur ein kommerzieller Erfolg, sondern auch ein finanzieller. Er schafft es nämlich nochmal in seiner Zeit, den Umsatz um 18% zu steigern. Und das ist schon beträchtlich, das sind dann schon ein paar Milliarden, die da reinkommen. 2015 endet dann schon, ganz überraschend, die Zusammenarbeit zwischen Raf Simons und Dior. Und das einfach aus einem ganz, also aus einem ganz einfachen Grund. Es ist ihm schlicht und einfach zu viel geworden. Es war ihm einfach zu anstrengend, für Dior zu arbeiten.
Kann man mit leben, mit der Begründung.
Ja, finde ich auch. Finde ich ganz interessant. So, jetzt machen wir noch einen Sprung ins Jahr 2016. Und du hast sie schon genannt. Maria Grazia Chiori. Die kommt von Valentino und war vorher bei Fendi und ist verantwortlich für die Baguette-Tasche unter anderem. Ja, weil du als Taschenliebhaberin kennst sie natürlich. Sie wird sozusagen als erste Frau in der Chefposition als Kreativdirektorin für die Damenbekleidung nominiert oder gewählt. Ich mag sie, ich mochte das sehr von Anfang an, was sie gemacht hat, aber sie bringt eine ganz andere Linie rein. Sie ist viel romantisierter, sie hat arbeitet viel mehr mit Spitze und hat eine etwas schlichtere Form, viel weniger diese Schößchenform, wie wir sie ja klassisch von Dior kennen. Und viele Kritiker werfen ihr vor, dass sie einfach den Valentino-Look mit zu Dior genommen hat.
Siehst du es auch so?
Ich kann die Kritik verstehen, aber jeder Designer bringt seinen Stil einfach mit hin, also mit in das Unternehmen mit hin. Das ist einfach so. Der wird nicht 100% nur jetzt das machen. Also Raf Simons ist Minimalist gewesen oder ist er auch und hat einfach eine einfachere Linie gefunden und die war sehr schön und bringt seinen eigenen Look und Stil mit rein und sie hat es genauso getan. Was aber ganz toll ist und das möchte ich dir gern zeigen, ist, sie ist verantwortlich für das erste Statement T-Shirt bei Dior.
Oh.
Ja, Statement und das ist T-Shirt. Ein echtes Novum.
Jetzt bin ich gespannt.
Was ein Statement-T-Shirt.
Okay, es ist ein weißes T-Shirt. Ah ja, we should all be feminists.
Ja.
Cool.
Das ist ihre Grundhaltung. Sie setzt sich ein für Frauenrechte, sie setzt sich ein für Gleichberechtigung. Und das ist jedes Mal Thema in ihren Kollektionen. Und das lässt sie sich auch nicht nehmen. Und dieses T-Shirt gibt es nicht mehr. Aber es wird zu horrenden Preisen im Original immer noch gehandelt. Also wer das möchte und das unbedingt ein Original braucht, der bezahlt dann noch extreme Summen dafür.
Mhm. Wie viel ungefähr?
Ich habe geschaut gehabt, bei Vinted waren es 500 Euro. Und das hat wohl mal 380 gekostet.
Mhm. Okay.
Also da bewegen wir uns schon auch in einem guten Taschenpreisbereich. Ne?
Das, ja, einem, ja.
Ja, also jetzt nicht die Dior-Tasche, aber da hat man schon eine gute Tasche dafür.
Da gucke ich lieber nochmal nach meinem WGB-Statement-T-Shirt, obwohl mir das auch gefallen würde. Aber 500 Euro ist natürlich eine Hausnummer für ein T-Shirt.
Ja, und jetzt ganz spontan, also nicht spontan, sicherlich ganz gut vorbereitet, aber vor ein paar Tagen war die Dior Resort bzw. Cruise Collection in Rom. Und einen Teil davon darfst du dir mal anschauen.
Beige, hell, Creme. Okay, vier Looks. Der erste ist ein Kleid, Neckholder, sehr, sehr lang, sehr körperbetont. Und der Ausschnitt hat so einen kleinen Kragen, also V-Ausschnitt, relativ tief mit einem kleinen Kragen. Das zweite Kleid ist bis zur Taille eng, hat dünne Trägerchen und dann geht es so ein bisschen fließend nach unten. Und hat wie Rauten drauf in Glitzer und sonst ist es so cremefarben. Sehr, sehr schön sieht das aus. Das dritte Kleid, das ist schwierig zu beschreiben, ein Netzkleid, also so wie gehäkelt in so einem Goldbeige-Ton. Und also dann hat es einen kleinen Rollkragen und von dort aus gehen nochmal so Fäden bis auf den Boden. Also das ist nochmal über diesen gehäkelten Netz sozusagen. Und das vierte Kleid, das ist auch beige und sieht aus, als hätte es eine schwarze oder so dunkelgraue Frauenkontur so drauf. Also als wäre einerseits der Stoff, als würde der sich so am Körper lang fließen und dann die Stoffbahnen sind so nachgezeichnet und so ein bisschen die Brust ist abgezeichnet, aber ziemlich subtil und dann wieder die Stoffbahnen und dann wo die Beine lang gehen, sieht man, ja, ich nehme Look 2 und 3 bitte.
2 und 3.
Besonders Look 2 ist wunderschön, aber Look 3 ist ziemlich cool. Gefällt mir auch.
Nochmal kurz zu Look 4.
Ja.
die Kollektion, weißt du noch, in welcher Stadt die war?
Die Resort Collection?
Ja, in Rom.
Ja.
Und wenn wir das sehen, dann hat es was von einer römischen Statue.
Ja, das stimmt.
Von dieser Toga-ähnlichen Robe. Hm. So, also es gab ein paar noch, die noch ein bisschen mehr das hatten sozusagen. Hm. Teilweise auch sehr viel Freizügigkeit. Ich habe jetzt hier natürlich, wie wir das immer so machen, jetzt die weniger Freizügigen genommen. Zu Look 1 nochmal. Da fällt doch noch was auf, das hast du nämlich nicht erwähnt.
Ach, die Brille, meinst du?
Na, guck's dir nochmal an.
Ach nee, es ist keine Brille, es ist eine Maske über den Augen.
Ja.
Ja, so aus schwarzer Spitze, so vielleicht 10, 15 Zentimeter hoch.
Und vor ein paar Wochen davor gab es eine Herrenkollektion. Dazu habe ich übrigens ein Reel gemacht, weil ich das als eine der schönsten Herrenkollektionen der aktuellen Zeit empfunden habe. Und da hatten die Männer auch schon so eine Maske. Mhm. Und weißt du noch, was die für ein Symbol war für diese Show? Und zwar war das die letzte Show von Kim Jones für Dior.
Ah, das war jetzt ihre letzte Show, ja.
Und jetzt hat sie das Motiv auch nochmal aufgegriffen. Das fand ich sehr schön. Und viele hatten auch schon vermutet, dass es soweit ist, dass jetzt sie auch quasi ihre Position abgibt. Warum tut sie das? Das ist nicht so ganz klar.
Also, das macht mich irgendwie traurig.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also mit den letzten Kollektionen ist die Kritik ihr gegenüber etwas größer geworden. Also so, obwohl die alle gut waren, die Kollektionen, hat aber so offensichtlich da irgendwas nicht ganz gestimmt. Also ich weiß nicht, woran es gelegen hat, ob es vielleicht einfach zu romantisch war und sie jetzt einfach nicht genügend Zeitgeist hat. Aber so richtig klar ist es jetzt nicht. Und auch wieder ein paar Monate zuvor, nachdem ja jetzt Kim Jones abgegeben hat, seine Position an Jonathan William Anderson, der von Loewe zu Dior Menswear wechselt und sie jetzt sozusagen ihre Position verliert, ist es vor ein paar Tagen soweit gewesen, dass offiziell bekannt gegeben wird, dass Jonathan William Anderson auch die Damenlinie bei Dior übernimmt und somit auch John Galliano endgültig raus ist aus dem Rennen. Dann ging es ja, wie gesagt, ja schon Monate darum nur, ob er nun zurückkommt oder nicht. Oder
ich finde es eigentlich gut, dass er nicht zurückkommt.
Ich finde es auch gut. Ich hätte es seltsam gefunden. Und ich finde Jonathan William Anderson schon ziemlich cool.
Dann warten wir gespannt auf jeden Fall auf seine Kollektion.
Genau, die würde ja schon im Juli sein. Der hat also jetzt auch relativ wenig Zeit. Denn im Juli ist die Couture und da wird er sicherlich schon Gas geben. Und das Krasse ist, und das erzähle ich jetzt mal hier an der Stelle noch, er macht 10 Kollektionen für Dior im Jahr, plus 6 Kollektionen für sein eigenes Label, plus 2 Kollektionen für ein Label zwischen, oder eine Verbindung zwischen Uniqlo und Jonathan Anderson, also seinem eigenen Label. Da gibt es so ein dauerhaftes Kooperationslabel.
Es erinnert mich irgendwie an das Pensum von Karl Lagerfeld fast.
Ja, beinahe. Es ist das Pensum, was John Galliano hatte, bevor er sozusagen durchgedreht ist.
Hoffen wir, dass es ihm nicht so ergeht.
Ja, also ich mag ihn ja auch. Wir hatten ja auch schon oft über ihn gesprochen. Und ich muss immer mal so ein bisschen sagen, ich finde, er sieht auch schon immer so erschöpft und so ein bisschen müde sieht er immer aus. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber es ist spannend. Er ist auf jeden Fall eine gute Besetzung dafür.
Gut. Bevor wir zum Ende kommen, werde ich jetzt noch eine Speedrunde drehen durch die Dior Book Tote Bag.
Ja,
als letzte Tasche.
Eine Runde durch die Tasche.
Ja, weil ich es angekündigt habe, noch schnell was dazu sagen, bevor wir die Folge beenden. Und zwar ist das die Tasche Dior Book Tote. Die wurde 2018 unter der kreativen Leitung auch von Maria Grazia Chiuri eingeführt. Und anders als viele andere ikonische Dior-Taschen stammt die also nicht aus der John Galliano-Ära oder von Dior selbst, sondern ist ein moderneres Produkt und hat auch echten Erfolg. Maria Grazia Chiuri ließ sich von einer Stickerei inspirieren, die sie bei einem Besuch in den Dior-Archiven in der Region Umbrien in Italien entdeckte. Ja, einen Handwerksbetrieb hatte sie ursprünglich für ein anderes Projekt hergestellt und die Idee war quasi eine großzügige und offene Tote Bag, die sowohl luxuriös als auch alltagstauglich ist und auf der Christian Dior als Schriftzug als zentrales Element sichtbar ist. Also sie ist ja so groß, rechteckig, hat so eine strukturierte Form mit kurzen Henkeln, kein Reißverschluss, keine Klappe, also eher so offen wie ein Shopper. Und das ist auch aus Canvas mit Jacquard-Stickerei. Und ich zeige dir einfach mal ein Bild, wobei du es ja wahrscheinlich schon kennst.
Ja, ich kenne sie und ich mag sie auch. Aber sie gehört ja auch zu diesen Must-Fälsch-Produkten, Fakes. Das ist ja auch so üblich scheinbar jetzt, dass man einfach gar nicht mehr so diese 1-zu-1-Kopie macht, sondern dass man einfach das Design so aufgreift und dann da so hinschreibt, was man will.
Ja, wobei man die ja auch personalisieren kann, ne?
Ja.
Genau, also da passt wirklich viel rein. Sie kann also als Reise- und Alltagstasche benutzt werden, passen Laptop rein, Einkäufe, alles Mögliche. Sie ist quasi auch praktisch genug, um glaubwürdig zu wirken, aber sie ist natürlich gleichzeitig ein Statussymbol.
Um glaubwürdig zu wirken, witzig.
Ja, ich habe mir aufgeschrieben, sie wurde zum Inbegriff der luxuriösen Nonchalance. Viel Geld ausgeben, aber so, als wäre es ganz normal.
Ja, das stimmt.
Genau, Dior hat die Tasche bewusst auf Social Media platziert, unter anderem mit personalisierten Versionen. Also man konnte sich quasi oder kann sich seinen Namen oder Initialen auf die Tasche sticken lassen. Und so hat es zum Beispiel auch A$AP Rocky gemacht.
Da steht dann A$AP Rocky drauf.
Da steht, glaube ich, nur A$AP drauf.
Ah ja, okay.
Oder
ich weiß, dass es auch noch J'adore gibt. Das gibt es auch noch.
Ja, es gibt viele verschiedene Versionen davon. Auch mit Blumenprinz oder mit Dior Riviera Standtasche. Ich habe hier nochmal eine andere Version.
Ja, oh, die ist auch schön.
Ja. Zeigen wir euch auch. Kannst ja kurz mal das Muster
beschreiben. Ja, die ist hell. Dann hat sie quasi wie so Zeichnungen, wie so biologische Zeichnungen von so Pflanzen und Wassertierwesen und solche Sachen. Ja, ganz interessant.
Jede Tasche benötigt mehr als 1.500.000 Stiche. Und je nach Muster sind es bis zu 37 Stunden reine Stickzeit pro Tasche.
Ja, aber es gab doch da so ein bisschen
Struggle
mit dieser Tasche.
Ja,
ein bisschen ist gut.
Ja, du kannst gerne was dazu sagen.
Nee, sag du mal.
Ich wollte das jetzt eigentlich nicht weiter thematisieren, wir können es kurz anreißen. Genau, es gab letztes Jahr
gab es ja quasi diesen großen Skandal darüber, dass diese Taschen gar nicht so krass wertig hergestellt werden, wie man eigentlich denkt, dass sie in Italien zwar gefertigt werden, aber eben von chinesischen Arbeitern, die da in diesem ganzen Areal eben nicht wie in chinesischen Fabriken wohnen und leben, also die arbeiten und leben da in dieser Fabrik, ganz offenbar, und dass die Produktionskosten viel, viel niedriger sind als der eigentliche Verkaufspreis. Also wir reden dann von wirklich...
Ich glaube, es war irgendwas 50, 60 Euro.
Ja, genau. 40 Euro kostet die Produktion und dann wird sie ja für wie viel verkauft? 2.800? Oder wie?
Wird verkauft für die Mini für 2.200 und dann immer höher die Medium 3.100. Ja.
Ja, also diese Kritik, die kommen ja immer wieder auf und das ist natürlich völliger Betrug. Also muss man einfach so sagen.
Ja. Ich möchte noch sagen, dass man bei der Dior Cruise Show 2019 in Marrakesch konnte das Publikum sehen, wie die Taschen personalisiert wurden. Also live vor Ort konnte man das sehen.
Also es ist schon auch privilegiert, wenn man da eingeladen wird.
Ja. Und es gibt aber auch die Tasche als Männer. Also die wurde auch für Männer adaptiert, wobei die natürlich auch relativ unisex ist, aber...
Stimmt.
Sie gab es dann auch in Lederdenim und mit Tech-Canvas, neu interpretiert von Kim Jones. Und da wurde sie noch mehr unisex. Und ich habe einen berühmten Mann mit dieser Tasche in einer Lederversion. Ich zeige ihn dir.
Ah, okay. Ja, soll ich jetzt den Namen sagen?
Kannst du sagen,
Robert Pattinson ist das. Und er trägt eine, ja, tatsächlich abgesteppte Ledertasche in Schwarz. Stimmt, aber ich finde, die ist halt doch nochmal gänzlich anders. Also das ist für mich nochmal ein eigenständiges Modell.
Ja, aber es ist dennoch die Book Tote Bag. Halt in Leder und mit einem Dior-Muster. Aber es sieht ganz anders aus.
Ich finde halt, das Original ist so wie eine Strandtasche. Eine extrem hochwertige Strandtasche. Also sie sieht halt so sommerlich aus.
Wahrscheinlich wegen dem Material.
Ja, weil es halt so auf jeden Fall.
Ist aber nicht nur als Strandtasche
konzipiert.
Aber jedenfalls ist die sehr, sehr beliebt und ist heute eine der meistgefälschten Taschen. Ja, was man an der Stickqualität und an dem schiefen Logo erkennen kann.
Das stimmt.
An dem schiefen Logo, ja.
Ja.
Dann möchte ich noch was ganz, ganz kurz sagen zu dem Wiederverkaufswert. Die Preise von Dior steigen ja regelmäßig. Es gibt so 2 bis 3 Preiserhöhungen pro Jahr. Und die von den all drei Taschen, die ich heute genannt habe, oder von den Dior-Taschen, Die variieren natürlich, aber man bekommt, hat einen relativ hohen Wiederverkaufswert, den höchsten bei der Saddleback. Da bekommst du 70-95% bei, gerade bei Limited Editions. Die sind also sehr, sehr beliebt, besonders halt die John Galliano Saddlebags. Aber auch die Lady Dior hat 60-85% des Originalpreises, wenn du die irgendwo wieder verkaufen möchtest. Und die Booktote hat einen relativ hohen noch Wiederverkaufswert, aber im Vergleich jetzt etwas weniger, nämlich so 50-75%, je nachdem, was für eine Stickerei da ist. Also sie ist eher werterhalten. Die anderen sind eine gute Wertanlage.
Cool. Auf dann zu Dior.
Auf zu Dior. Je nachdem, mit einer Saddleback bist du wahrscheinlich nicht schlecht beraten. Oder wärst du nicht schlecht beraten gewesen, hättest du in den damals 2000ern eine gekauft.
Ja. Sehr schön. Es wird spannend. Es bleibt spannend. Wir werden jetzt natürlich nicht gleich wieder eine Podcast-Folge speziell über Dior machen, aber eventuell gibt's ja dann dennoch was zu sagen in irgendwelchen Reels bei Instagram oder TikTok. Aber vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass wir dann nach der Sommerpause dann über gebündelt über Couture-Kollektionen sprechen. Dann könnte das natürlich auch sein, dass wir darüber nochmal sprechen.
Genau, so machen wir das.
Alle besprochenen Looks und Bilder findet ihr bei Lost on Planet Fashion, bei Instagram und bei TikTok.
Genau, und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Tschüss!
Tschüss!